Gleich wird es losgehen. Diejenigen, die öfter bei uns im Gottesdienst sind, wissen, dass gleich ein Zeichen kommt. Mit dem Zeichen werden wir Ton und Bild dann zusammenschneiden können und so, dass auch die Mundbewegungen dem entsprechen, was man gerade im Moment spricht. Sind wir soweit? Dann kommt das Zeichen, kein Schreck. Liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, euch heute hier zu sehen. Besonders freuen wir uns auf Slava und auf Alexander, denn es ist heute für euch ein großer Tag. Ein Tag wie eine Zäsur im Leben, das was bis jetzt war und was ab jetzt kommt. Und das wünschen wir euch, dass es tatsächlich so ist. Das Alte, das Neue. Wie neue Christen leben. Das Leben eines Neubekehrten, einen Christen, der gerade zum Glauben gefunden hat und sich dafür entschieden hat, mit Christus zu leben. Dazu habe ich einen Bibeltext aus der Apostelgeschichte 9, ab Vers 20. Weil es ein längerer Text ist, möchte ich euch nicht überfordern. Ihr dürft sitzen bleiben. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Saulus war einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich verkündete er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Aber alle, die ihn hörten, staunten und sprachen: Ist das nicht der, welcher in Jerusalem die verfolgte, die diesen Namen anrufen, und er dazu hierher gekommen war, um sie gebunden zu den obersten Priestern zu führen? Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden, die im Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser wirklich der Christus ist. Als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Doch ihr Anschlag wurde dem Paulus bekannt. Und sie bewachten die Tore der Stadt Tag und Nacht, um ihn umzubringen. Da nahmen ihn die Jünger bei der Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg nach den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesu verkündigt habe. Und er ging in Jerusalem mit ihnen ein und aus und verkündete freimütig im Namen des Herrn Jesus. Er redete und stritt auch mit den Hellenisten. Sie aber machten sich daran, ihn umzubringen. Als das aber die Brüder erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn dann nach Tarsus. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Es ist bemerkenswert und an manchen Stellen gar nicht gut zu verstehen. Deshalb bitten wir dich, dass du durch deinen Heiligen Geist dieses Wort lebendig machst für jeden und jede von uns und dass du uns dieses Wort erklärst und sagst, was es bedeutet für uns in unserem Alltag. Und wir danken dir schon voraus, dass du durch deinen Heiligen Geist dieses Wort lebendig machst im Namen Jesu. Amen. Dieser Text sagt uns, dass Gott Menschen radikal verändern kann. Und das sehen wir auch unter anderem an diesem Saulus. Er war nämlich ein brutaler Christenverfolger, Tag und Nacht unterwegs, im Auftrag der Pharisäer. In der Apostelgeschichte 8,3, also ein Kapitel früher, lesen wir: Saulus aber verwüstete die Gemeinde, christliche Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Also auf gut Deutsch ein schlimmer Finger. Er schnaubte vor Wut gegen die Jünger Jesu, steht dort auch. Und es atmete wie selbstverständlich Hass und Morddrohungen gegen Christen so wie aus, so wie du und ich das CO2. Doch dann kam Gott, kam Christus. Ohne Vorankündigung trat er in sein Leben. Ja, er trat in das Leben eines seiner größten Feinde. Saulus war auf dem Weg nach Damaskus. Damaskus liegt heute immer noch in Syrien. Und er wollte dort Christen festnehmen, verhaften und ja, nach Jerusalem führen. Und plötzlich erschien ihm Jesus. Ein helles Licht steht dort, umstrahlte ihn. Er fiel zu Boden und eine Stimme sprach zu ihm: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? In diesem Moment wurde Saulus von einem Feind zu einem Freund von Jesus. Er wurde innerlich neu, grunderneuert, so wie manchmal die Reifen können grunderneuert werden. Aber menschliches Leben wurde hier grunderneuert. Er veränderte sich radikal, um 180 Grad, ganz neue Gesinnung. Er verkörperte das, was später im 2. Korintherbrief Kapitel 5, Vers 17 zum Ausdruck gebracht wurde von ihm selbst. Darum ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das hatte Paulus an seinem eigenen Leben erfahren dürfen. Von Saulus zum Paulus. Von Alexander 1 zum Alexander 2. Von Slava 1 zu Slava 2. Diese Veränderung. Für ihn, für Paulus, waren diese Worte keine bedeutungslose Theorie. Denn er hat das selbst erlebt und er hat das beschrieben in seinen Briefen. Er war ein neuer Mensch mit einem neuen Herrn und er hatte eine ganz neue Botschaft. Und plötzlich wunderten sich die Leute. Hä, der hat eine ganz andere Message. Was soll das? Er hat vorher geschrien, Tod den Christen. Und jetzt sagt er, echtes Leben nur durch Jesus. Das ist schon krass. Das ist schon auffallend. Wie sieht das Leben eines neuen Christen aus? Das ist eine Frage an uns alle und heute besonders an euch beide, die ihr gleich getauft werdet. Was tut er, der neue Christ? Was kann man erwarten? Da gibt es konkrete Hinweise. Ich habe 3 Stück daraus ausgepickt. Das erste. Ein Neubekehrter, ein frisch gewordener Christ, schließt sich sofort eine Gemeinde an, eine Gemeinschaft von Christen. Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus, lesen wir hier im Vers 19. Sein erster Gang war nicht zu McDonald's, sondern führte ihn zur Gemeinde. Er ist nicht in eine Wechselstube gegangen. Er suchte andere Christen auf. Er wollte nicht alleine bleiben mit seinem Glauben. Er wollte noch mehr von diesem Christus erfahren. Ebenso viel Wert auf den Kontakt mit den Gläubigen legte Paulus, als er von Damaskus nach Jerusalem flog. Da lesen wir in Vers 26, als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Er wollte sofort Teil der Ortsgemeinde werden, Kontakte zu anderen Christen haben. Und in der neutestamentlichen Gemeinde gab es vielleicht nicht die Form der Gemeindemitgliedschaft, die wir heute haben. Aber jeder Christ, der kam, gab sich zu erkennen und er suchte andere Christen. Und wenn er dort war, war er Teil dieser Gemeinschaft. In Apostelgeschichte Kapitel 5, Verse 12 bis 14 finden wir schon Hinweise darauf. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Von daher war es offensichtlich, wer dazugehörte, wer Christ war, wer nicht. Aber das ganze Volk schätzte sie, die Christen. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an dem Herrn, an den Herrn glaubten. Eine Menge von Männern und Frauen. Wie Saulus war es keine Frage, dass er nach seiner Bekehrung eine neue geistliche Familie gefunden hat. Und überall, wo er auftauchte, hat sich zuerst nach Christen umgeschaut. An jedem Ort, wo er hingegangen ist, ob das Ephesus war, wo auch immer. Denn nachdem Jesus ihm begegnet ist, ist er blind geworden durch das große Licht. Und es fiel ihm wie Schuppen von Augen. Und er konnte Jesus erkennen. Und dann kam ein Christ namens Ananias zu ihm und sagte: Bruder Saul, der Herr hat mich zu dir gesandt. Er nahm sich Paulus in seiner Not an, in seiner Erblindung und hat ihn zu sich nach Hause genommen. Saulus ist Teil einer Familie geworden und er hat genauso wie alle anderen Christen Jesus Christus als ihren Herrn und Retter angenommen und sagte: Ab jetzt bist du mein Chef. Du bist der Regisseur meines Lebens. Du zeigst mir, wo es lang geht. Meine lieben Christen gehören in eine Gemeinde, eine konkrete, real existierende Gemeinde. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Christen. Ein wiedergeborener Christ tritt einer Gemeinde bei. Und das sehen wir nicht nur bei Saulus, der Paulus wurde, das sehen wir auch bei anderen Christen, wenn wir die Bibel lesen. Es ist nämlich sehr ungesund und gefährlich, wenn ein Schaf ohne einen Hirten und ohne die Herde alleine lebt. Lass mich raten, was passiert mit so einem Schaf? Es wird verspeist. Egal, ob es von einem Wolf oder von einem Menschen. Es wird nicht lange rumlaufen. Einsame Schafe gehen orientierungslos in die Irre und werden von Wölfen mit einer falschen Lehre gerissen. Wir alle als Christen brauchen einander, um uns gegenseitig Erbauung, Ermutigung, Korrektur, Hilfe zu geben. Und das sollte für alle Christen selbstverständlich sein, dass sie sich einer gesunden, biblisch orientierten Gemeinde anschließen. Hast du es bereits vorbildlich getan? Ich sehe kein Nicken, kein Nicken. Ihr dürft es auch, ja? Aber der Saulus machte es so. Er suchte immer Gemeinschaft mit den Gläubigen, ob das Antiochien war oder Jerusalem. Im Vers 26 finden wir einen traurigen Satz. Als Paulus in Jerusalem ankam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen, aber sie fürchteten ihn alle. Warum? Sie glaubten ihm nicht, dass er Christ geworden ist. Der war doch Christenverfolger. Vielleicht hat er Bruder, Schwester oder Sohn von jemandem verhaftet. Und nun kam er dort und sagte: Ich bin ein Christ. Sie dachten, das wäre eine Falle. Er wollte sich ihnen anschließen, aber sie glaubten nicht, dass er Christ geworden ist, hatten Angst vor ihm. In Damaskus hatte Paulus bereits von Jesus schon erzählt, eine Art Zeugnis abgelegt und man wollte ihn umbringen. In Damaskus waren es Juden. Deshalb musste er mit einem Trick aus der Stadt fliehen. Man hat ihn an der Stadtmauer aus einem Fenster runtergelassen, im Korb. Und die Gemeinde hat ihm dabei geholfen. Keiner wollte ihn aufnehmen erstmal. In der Gemeinde in Damaskus, da war der Ananias, der ihm geholfen hat. Und in Jerusalem hieß es im Vers 27, Barnabas aber nahm ihn auf. Barnabas nahm ihn auf und er hat sich bei den Jüngern, bei den Aposteln für ihn stark gemacht. Und erzählt, er hat so viele Zeichen getan. Er hat von Jesus erzählt, dort in Antiochia und auch hier in Jerusalem. Und dann wurde er erst aufgenommen. Und wir lesen hier, dass er freimütig von Jesus erzählt hat, ohne Furcht. Er redete und stritt sogar mit Hellenisten. Das sind die Juden, die aus dem griechischen Kulturbereich zum jüdischen Glauben kamen. Und sie aber machten sich dran, ihn umzubringen. Und die Christen brachten ihn nach Caesarea, damit er von dort in seine Geburtsstadt Tarsus reisen kann, um erstmal von der Bildfläche zu verschwinden. Also, ein neugeborener Christ, neugeworden Christ, sucht erstmal eine Gemeinde auf. Das Zweite, ein frisch gebackener Jünger Jesu legt Zeugnis von Jesus ab. Er bekennt sich zu diesem Jesus. Paulus war neu bekehrt und sein Leben war von heute auf morgen vollkommen anders. Was tut ein Mensch, sobald er ein Jünger Jesu geworden ist? Er schließt sich der Gemeinde an, aber er erzählt auch von seinem Glauben. Er versteckt das nicht. Nach dem Motto, Rätsel raten. Mal schauen, wer wird als Erster draufkommen, dass ich Christ geworden bin. Das ist nicht biblisch, auch wenn es Spaß macht vielleicht einem. Ja? Und die Verkündigung von Paulus hatte verschiedene Merkmale. Zum einen, in seiner Verkündigung stand Jesus immer im Zentrum. Das war das Wichtigste. Sogleich verkündete er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und das war für die Juden wie rotes Tuch. Und Vers 22, Saulus aber wurde von noch mehr gestärkt und er beunruhigte die Juden, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser Christus war. Er hat es bewiesen mit Bibelworten. Er kannte sich nämlich dort sehr gut aus. Er besuchte eine, wie nennt man das heute, Eliteschule in Jerusalem, wie die Schriftgelehrten. Er sprach davon, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, dass der versprochene Messias aus dem Alten Testament Jesus ist. Die Zeit hat sich erfüllt. Jesus war der Mittelpunkt seines Zeugnisses. Und das wird auch von jedem Christen heute auch erwartet, dass er von Christus erzählt, ohne Umschweife. Das Zweite, er konnte gut argumentieren. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Er bewies, dass dieser der Christus ist. Er redete und stritt auch mit den Hellenisten. Dieser Mann, der zuvor mit Gewalt seine Sache gegen Christen durchgesetzt hat, griff jetzt nicht mehr zum Schwert. Er holte nicht die Handschellen aus der Tasche, sondern er überzeugte von Jesus mit Worten, mit Argumenten. Das Evangelium verbreitete sich gewaltig durch den Dienst von Paulus. Und Jesus war im Zentrum, er erzählte davon und sein Zeugnis war beständig. Im Kapitel 9 lesen wir, Paulus ging in die Synagogen und verkündete. Interessanterweise, wenn Paulus in eine Stadt kam, er ging zuerst in eine Synagoge und versuchte, die Juden zu überzeugen. Er argumentierte mit dem Alten Testament. Und manche, jedes Mal, kamen zum Glauben an Jesus Christus. Aber die anderen sind sauer geworden und hatte immer Hauer gekriegt. Er musste immer fliehen. Manchmal war er fast tot, glaubten sie zumindest. Aber das kostete ihn viel. Natürlich ist nicht jeder Christ dazu berufen, dass er predigt. Lava oder Alexander. Mag sein, dass Gott durch den Heiligen Geist die Gaben in euch erweckt, dass ihr hier steht und vielleicht mal predigt. Aber nicht jeder fühlt sich so als Christ. Aber jeder neu gewordene Christ sollte bereit sein, von seinem Glauben zu erzählen. In der Art und Weise, mit den Worten, die Gott ihm oder ihr ans Herz legt. Wir sind alle aufgerufen als Christen, anderen zu sagen, wer Jesus für uns ist und was er für uns getan hat. Dass er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass eine Ewigkeit uns erwartet und er sitzt dort zu Rechten des Vaters, hat für uns schon Wohnungen vorbereitet. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, ab Vers 15 lesen wir: Seid jederzeit bereit, jedem Antwort und Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Nicht nur in der Corona-Zeit sehnen sich Menschen nach Hoffnung. Immer. Sie wollen von Hoffnung erfahren. Das sind wir die Richtigen. Wir sind die richtige Adresse, Menschen von Hoffnung zu erzählen, von der lebendigen Hoffnung, die wir durch Christus bekommen haben. Vielleicht sagst du, naja, ich bin trotzdem noch zu schüchtern. Ich bin nicht so ein Paulus. Aber er war auch kein Übermensch. Wir lesen zum Beispiel im Epheserbrief, dass er sie regelrecht darum gebettelt hat, dass sie für ihn beten. Betet auch für mich und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich mutig das Geheimnis seiner Botschaft weitersagen soll. Ich bin nämlich im Gefängnis, weil ich als Gottesbote diese Botschaft verkündet habe. Betet darum, dass ich weiter so offen und so furchtlos rede, wie er es mir aufgetragen hat. Also lasst andere für euch beten, damit ihr erzählt, und zwar so, dass es in konkrete Situation zum konkreten Menschen passt. Es handelte sich um eine große Kraft, die von diesem Paulus ausging. Saulus wurde noch mehr gestärkt, hieß es erstmal. Und dann legte der Hananias Hände auf ihn und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wiedersehen wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Das ist es. Jeder Christ ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und damit dürfen wir rechnen, dass nicht nur wir reden, sondern Gott durch den Heiligen Geist durch uns spricht. Paulus predigte nicht aus eigener Kraft, sondern Gott stellte ihm diese Kraft zur Verfügung durch den Heiligen Geist. Und wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann stellt er auch dir seine Kraft zur Verfügung. Dann lebt er durch denselben Geist auch in dir. Und da kannst auch du Zeugnis ablegen. Da kannst du auch von Jesus erzählen, wie der Paulus es getan hat. Derselbe Geist stärkt auch uns. Und das Letzte. Ein Jünger Jesu, ein frisch gewordener Christ, schließt sich einer Gemeinde an. Dann legt ein Zeugnis von Jesus. Und das Dritte. Ein Christ ist bereit, auch für Jesus zu leiden, auch Opfer zu bringen. Paulus, der ehemalige Christenverfolger, war jetzt auf einmal selber der Verfolgte. Die Juden haben ihn verfolgt, nicht nur Juden. Er hat überall, da wurde überall geklopft oder geschlagen. Seine ehemaligen Kollegen, Partner und Freunde waren nun hinter ihm her. Derjenige, der anderen erstmal Leid zugefügt hatte, musste selbst leiden. Als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Also ganz am Anfang seiner Karriere als Christ. Man wollte ihn gleich umbringen. Da wäre die Sache erledigt. Werden wir wahrscheinlich heute nicht hier sitzen. Da käme das Evangelium gar nicht nach Europa. Und schon überhaupt nicht an das Ende der Welt, das heißt nach Bremerhaven. Ihr versteht das schon, ja? Der Apostel musste fliehen. Und was geschah auf dieser Flucht? Ja, Gott hat ihn gestärkt. Gott hat ihn beschützt. Er war bei ihm. Und obwohl er Schläge bekommen hat, obwohl er verspottet wurde, wie in Athen, wo er versucht hat, sich mit Philosophen anzulegen und sie zu überzeugen, da haben sie ihn einem Vogel gezeigt. Das ist auch eine Art von Verfolgung, wenn man dir einen Vogel zeigt, weil du ein Christ bist. Die Flucht aus Damaskus fand nach einem längeren Aufenthalt in Arabien, wenn wir weiterlesen, zum Beispiel im Galaterbrief. Er musste fliehen. Was hat Gott zu Ananias gesagt, als er den Auftrag empfing, zu Saulus zu gehen und ihn mit nach Hause zu nehmen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Apostelgeschichte 9, Vers 16. Gott, Jesus wird Saulus und dann jetzt Paulus zeigen, wie viel er für ihn leiden würde. Diese Worte wurden Wirklichkeit bei ihm. Jeder Jünger Jesu, auch du und ich, müssen bereit sein und damit rechnen, dass wir für ihn leiden werden. Es heißt in der Bibel an mehreren Stellen so. Im Übrigen schreibt Paulus an Timotheus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 12. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Wir müssen alle damit rechnen, auch hier in Deutschland. Heute ist noch ganz schön milde in unserem Land. Aber das kann sich morgen übermorgen alles ändern. Da werden wir nicht mehr davon erzählen, wo Christen verfolgt sind, sondern das wird vielleicht hier geschehen. Oder im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 12, lesen wir, meine lieben Freunde, erschreckt nicht über die schmerzlichen Prüfungen, die ihr jetzt durchmacht, als wären sie etwas Ungewöhnliches. Es ist normal. Es gehört dazu. Verfolgungen, schmerzhafte Prüfungen, Schmerzen, Leid. Selbst wenn du so lebst, wie es Gott sich von dir wünscht, aufrichtig vor Gott lebst, mag es sein, dass er dich bittet, seinen Sohn Jesus Christus auch in Schwierigkeiten, auch in Verfolgung, auch im Leid zu verherrlichen. Und durch diese Lektion musste Paulus gehen, ganz früh, am Anfang seines Christseins. Sie begleitete ihn durch seinen gesamten Dienst bis zu seinem Tod. Die Gläubigen wandelten in der Furcht des Herrn, in der Ehrfurcht vor Gott und nahmen an Zahl zu. Die Gemeinde, christliche Gemeinde, wächst, wenn wir unsere Dienste auch mal klein beginnen. Auch wenn die beginnen nicht unbedingt mit einem Riesenerfolg, sondern mit Schwierigkeiten. Mit Diensten, die manchmal ohne großes Aufsehen irgendwo im Verborgenen geschehen. Die Gemeinde wächst, wenn Gott seinen Geist in die Herzen der Menschen legt, die vielleicht so einen Ananias-Dienst oder Barnabas-Dienst tun und einen, der gerade Christ geworden ist, so ein bisschen an die Hand nehmen als Taufbegleiter oder als Freunde sagen, du, wenn du Fragen hast, ich bin für dich. Du kannst mich Tag und Nacht anrufen, Peter, kannst dich erinnern. Alexander, du kannst mich Tag und Nacht anrufen, wenn du Hilfe brauchst, wenn du Fragen hast. Das sind solche Dienste, die wir aneinander tun. Vielleicht leiden wir. Vielleicht werden wir leiden in den nächsten Tagen. Aber wir dürfen nicht vergessen, Gott regiert souverän. Die erste Gemeinde wurde verfolgt. Aber Gott verfolgte seine Absicht, hatte Pläne mit ihnen. Der brutalste Gegner von Christen wurde zum Christ. Und da geschah etwas Wundervolles. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Und ich wünsche euch beiden, dass dieses Alte und das Neue, dass dieser Wechsel bei euch sich so vollzieht und dass ihr euch über das neue Leben in Christus freut. Jeden Tag und jede Nacht. Und nicht vergessen, ein Neubekehrter sucht immer eine christliche Gemeinde und schließt sich dieser Gemeinde an. Das Zweite ist, dass er immer Zeugnis von seinem Glauben ablegt, bereit ist, von seinem Glauben von Christus zu erzählen und dass er oder sie bereit ist, wie Christus, Unannehmlichkeiten, Verfolgung oder Leiden in Kauf zu nehmen. Und ich wünsche euch beiden dazu viel Kraft von Gott und dass andere Christen euch immer zur Seite stehen. Gleich werden sie sich dazu auch bekennen, dass sie das wollen. Ich möchte beten und dann hören wir auf ein Lied und sehen ein Videoclip zu diesem Lied, nämlich zum Lied Komm zu Jesus.